Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um die Teams, die bereits Runde 2 erreicht haben, beziehungsweise um die Serien dieser Teams. Ein weiteres Update zu den NHL Playoffs. Und wir beginnen mit der Serie zwischen den Washington Capitals und den Montreal Canadiens. Das letzte Mal, als wir uns gehört haben, da stand es 2-0 für die Washington Capitals und es ging zurück nach Montreal. Und wer die NHL kennt, der weiß, dass die Atmosphäre dort in Montreal sensationell ist und dementsprechend war dann auch die Hoffnung der Canadiens, dass sie eben mit ihrem Heimteam dieses Spiel Nummer 3 und vielleicht auch Spiel Nummer 4 gewinnen können. Sie haben in den ersten beiden Spielen, fand ich, gutes Eishockey gespielt. Sie haben gezeigt, dass sie, auch wenn sie am Anfang ziemlich nervös waren, in Spiel Nummer 1 sich reinkämpfen können in die Serie, dass sie ein ebenbürtiger Sieger sind. Und man musste so ein bisschen sagen, ja, vielleicht aus Sicht der Canadiens das Ergebnis mit 0-2 aus Washington rauszukommen, etwas zu wenig sogar insgesamt. Aber so ist das dann eben. Da hatten sie vor allem dann in Spiel 1 so ein bisschen das Pech, dass sie das nicht vielleicht gleich geklaut haben. Ja, Spiel Nummer 3 also in Montreal und erstmal so ein bisschen die Luft aus der Halle gelassen. Das war Connor McMichael. Der hat direkt mal nach 3 Minuten und 20 Sekunden das 1-0 für die Washington Capitals erzielt. Das ist natürlich erstmal dann ein schlechter Start für die Canadiens. Aber Alexandre Carrier, der war derjenige, der dann richtig Stimmung gebracht hat und das Hallendach kurz vor Ende des ersten Drittels der Ausgleich durch ihn. Nick Suzuki im Powerplay mit der Führung im zweiten Spielabschnitt. Allerdings dann Jacob Chychrun mit seinem ersten Playoff-Tor der Ausgleich relativ kurze Zeit später. Und wieder kurz vor Ende des Drittels Cole Caulfield mit dem 3-2. Das ist etwas, was auch einige Male jetzt schon in den Playoffs passiert ist. Sehr, sehr wichtig natürlich kurz vor Ende des Drittels. Klar, Beginn ist auch immer wichtig, aber auch zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du 3-0 zurücklegst, wenn du 2-0 zurücklegst, vielleicht mal ein Tor kurz vor Ende des Drittels, dass du rankommst oder eben dann auch eine Führung. In dem Fall war es Cole Caulfield mit dem 3-2 und ich meine, dass es zwischen dem zweiten und dem dritten Spielabschnitt dann so war, da gab es, ich will nicht sagen eine Schlägerei, aber sagen wir mal ein Gerangel zwischen vielen Spielern und am Ende ist dann Tom Wilson und Josh Anderson, das waren, glaube ich, diejenigen, die dann auf der Bank der Washington Capitals gelandet sind, meine ich. Und da kaum zu trennen waren, auch von dem Schiedsrichter und den Linesman. Also das etwas, wo es dann danach auch ein Warning gab. Es gab auch ein Warning, meine ich, an die beiden Teams, dass sie die Sachen zwischen oder vor den Spielen dann unterlassen sollten. Ich weiß gar nicht, ob das nach Spiel 3 oder nach Spiel Nummer 4 in der Serie war. Auf jeden Fall viel, viel Stimmung drin. Die Capitals, natürlich ein Team, was auch viele harte Hits fährt. Die Canadiens haben sich versucht, so ein bisschen auf Tom Wilson einzuschießen. Shuckeye auch mit im Lineup dann teilweise. Also das sind eben Dinge, ja, diese Mindgames zwischen den Teams. Und das war eben etwas, was da dann hochgekocht ist zwischen den Dritteln. Die Capitals konnten sogar nochmal ausgleichen. Wieder Alex Ovechkin, der ja auch schon in Spiel Nummer 1 getroffen hatte, dritte Tor in den Playoffs, 3-3. Aber dann, auch da wieder kurze Zeit später, das 4-3 für Dvorak und Juraj Slafkovský mit dem 5-3 und am Ende noch ein Powerplay-Tor durch Alex Newhook und ein relativ souveränes 6-3 für die Montreal Canadiens gegen die Washington Capitals 1-2 und so ein bisschen musste man sich vielleicht auch wieder Gedanken machen bei den Capitals, dass man da eben jetzt auch wieder 6 Treffer kassiert hat, aber sie hatten ja weiterhin die Führung 2-1 in der Serie und hatten da eben dann noch den Vorteil und somit ging es dann rein in Spiel Nummer 4, sehr, sehr wichtig natürlich für beide Teams. Erste Drittel passierte nichts. Und dann haben wir das zweite Drittel gehabt und einen richtig guten Start da wieder für die Washington Capitals durch Dylan Strome, die Führung. Aber auch da wieder muss man einfach sagen, Respekt an das junge, an das unerfahrene Team der Montreal Canadiens. Gab wieder die Antwort, Slafkovský mit dem Ausgleich, Powerplay, Cole Caulfield mit dem 2-1, auch wieder ein Powerplay. Da hat übrigens auch Spencer Carberry als gegnerischer Coach gesagt, also das ist ein Powerplay, da wird sich die Division drauf einstellen müssen die nächsten Jahre, wenn die Jungs noch ein bisschen mehr Chemie finden. Sehr, sehr gutes Powerplay, sehr, sehr gefährlich. Und Montreal eben wieder mit einer Führung, 2-1 Führung. Ja, und dann die Szene, die dieses Spiel und dann auch die Serie kippen lässt. Situation in einer neutralen Zone. Carrier hat den Puck, schießt den weg und Tom Wilson kommt und fährt einen Check. Ein regulärer Check, aber einer der heftigsten Checks, den ihr, glaube ich, in der Saison gesehen habt. Typisch Tom Wilson, richtig, richtig hart. Carrier ist shaken, ne? Also wirklich sichtbar getroffen und kommt gerade so dann auch vom Eis. Und aus diesem Check hinaus kommt Washington vorne an den Puck im Vorcheck. Brandon Duhame kommt irgendwann an die Scheibe und macht das 2-2. Und das ist so ein richtiger Momentum-Change gewesen. Plötzlich auch dann eben richtig wachgerüttelt die Washington Capitals. Und die machen in kurzer Folge dann gegen Ende des Drittels das 3-2 durch Mangiapane und dann 2 Empty-Net-Goals. Wieder Duhame, Tom Wilson dann noch Icing on the Cake hinten oder die Kirsche dann oben auf der Sahne vom Kuchen für die Washington Capitals und Tom Wilson da mit dem am Ende dann 5-2 Public Enemy Number One. Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, er hat auf dem Eis geantwortet, also nicht mit Fäusten und der Hit ist regulär, das ist kein Hit, der gegen den Kopf geht, er ist heftig, er ist hart, ja, aber das ist eben in dem Fall dann Playoff Hockey und Tom Wilson, der Man of the Match für die Washington Capitals und am Ende ein 5-2 für die Caps, gehen mit 3-1 zurück nach Washington. Und da muss man sagen, die Montreal Canadiens am Anfang richtig, richtig gut, gute Torchancen. Achso, Quatsch, habe ich ja noch komplett vergessen, die Geschichte von Spiel 3, Mensch. Beide Goalies verletzt, Montembeau verletzt, Logan Thompson in der Kollision mit Dylan Strome, da waren Diskussionen, ob der zurückkommen kann, dann auch vor Spiel 4. Thompson hat gespielt, Montembeau hat nicht gespielt, also das dann natürlich eine Schwächung für die Montreal Canadiens, die dann eben auf Dobisch zurückgreifen mussten. Trotzdem auch der eine ganz gute Leistung eigentlich in Spiel Nummer 4, aber das eben auch eine ungewöhnliche Situation in Spiel Nummer 3, dass beide Torhüter sich verletzen, bei beiden Teams beide raus müssen und die Nummer 2 dann eben das Spiel beenden. In Spiel 3 keine Auswirkungen, in Spiel 4 ja, kann man natürlich sagen Nummer 1 von Washington gegen die Nummer 2 von Montreal und am Ende ist es ein 5-2. Klingt dann eben auch so, dass vielleicht in dem Fall, wenn Montembeau da gewesen wäre, das besser gewesen wäre. Für die Canadiens können sie aber nicht ändern. Wir haben Spiel Nummer 5 dann in Washington und da ein richtig, richtig guter Start eben für die Capitals, für die Canadiens, aber bei den Capitals Logan Thompson derjenige, der super gehalten hat, der eben dafür sorgt, dass da die Null steht und dann, ja, Powerplay Washington, ihr kennt es, es ist im Prinzip etwas, was alle wissen, trotzdem ist Ovechkin da, macht das 1-0, Jacob Chychrun kurze Zeit später mit dem 2-0, Tom Wilson legt noch einen nach im mittleren Drittel, dann kommen die Canadiens trotzdem und auch das muss ich echt sagen, riesen Respekt an die Montreal Canadiens, lange nicht in den Playoffs gewesen, viele keine Playoff-Erfahrung von den Spielern und trotzdem immer wieder zurückgekommen, auch in dem Spiel, sie machen das 3-1, relativ früh im letzten Spielabschnitt, sie haben einen Pfostentreffer, sie haben Chancen, in dem Fall auch wieder Logan Thompson, wirklich, wirklich gut und am Ende dann Brandon Duhame mit einem Empty-Net-Goal, 4-1 für die Capitals in dem Spiel, 4-1 für die Capitals in der Serie. Die ziehen ein in Runde Nummer 2 als President's Trophy Winner. Und ja, es war eine deutliche Serie. Trotzdem, die Canadiens, glaube ich, sehr viel Erfahrung mitgenommen. Richtig guten Schritt nach vorne gemacht, wenn man sich überlegt, was andere Teams lange gewartet haben auf den Playoff-Einzug. Die haben aufgebaut, ihr Team, seitdem Martin Saint-Louis mit da ist. Und sind jetzt in den Playoffs gewesen. Sie haben sich teuer verkauft. Klar, 1-4 ist am Ende dann deutlich. Trotzdem einen Heimsieg gehabt. Erstes Spiel in der Verlängerung, gute Drittel auch mit dabei und die Canadiens können sicherlich auf der Saison aufbauen und die Capitals, ja, das Preview für Runde 2, das wird es dann geben und der Gegner, zu dem gibt es ja jetzt in dieser Folge auch ein paar Informationen. Und damit sind wir auch schon bei der nächsten Serie angelangt und auch bei der hatte das Heimteam die ersten beiden Partien gewonnen. Die Carolina Hurricanes hatten in Raleigh Spiel Nummer 1 und Spiel Nummer 2 gewonnen, 4-1 und 3-1 waren die Spielstände in den Partien gewesen. Vergleichsweise deutlich, wobei man sagen muss, das Spiel 2 fand ich eigentlich aufgrund der ganzen Thematik mit den Verletzungen bei den Devils drumherum gar nicht so schlecht war. Aber es war eben so, dass sie trotzdem mit einem 0-2 nach Hause fahren mussten. Dann gab es Spiel Nummer 3 und da ging es gut los. Nico Hische brachte die Devils in Führung. Vorlage Meier, auch das wichtig, erster Punkt für den anderen Schweizer auch dort. Dawson Mercer, auch jemand, der scoren musste mit einem Tor früh im letzten Spielabschnitt. Und bei 2-0 dachte man so, okay, ja, 2-0, das sollte eigentlich dann reichen für die New Jersey Devils, aber Pustekuchen. Seth Jarvis und Sebastian Aho, beide im Powerplay, muss man auch sagen, das Powerplay der Carolina Hurricanes bisher nicht so schlecht in diesen Playoffs. Ich will mal gleich mal hier auf die Gesamtstatistiken schauen, was da die Zahlen im Powerplay betrifft. Einmal aufgemacht, sie sind bei 31,6%, also das ist in Ordnung, würde ich mal sagen. Dementsprechend muss man da eben dann auch Respekt zollen, dass sie da auch den Ausgleich wieder gemacht haben nach 0-2 und dann war schon so ein bisschen für mich so, oh, wie endet das Ganze hier jetzt? Also da kann es ja dann auch durchaus eher in die Richtung 3-0 gehen und wir haben einen Sweep. Das war aber nicht so. Die Devils haben zwar mehrere Überzahlspiele in der ersten Verlängerung verschwendet, aber knapp zu Beginn der zweiten Verlängerung Simon Nemec, der Rookie, gleich mal mit seinem Tor und damit auch das 3-2 nach doppelter Verlängerung. Erste doppelte Verlängerung in diesen Playoffs, meine ich. Und so ein bisschen Hoffnung für die New Jersey Devils, wobei man eben auch sagen muss, sie hatten einen absolut perfekten Start in das Spiel mit dem 1-0, mit dem 2-0 und trotzdem ist es dann in Double OT gegangen, wo du ja sehr, sehr knapp entfernt bist vom Saison aus. Also das, ja, war dann schon ein Punkt, wo man sagen musste, Mensch, also ob sie das nochmal schaffen können, eine Partie gegen die Hurricanes zu gewinnen. Es kommt zu Spiel Nummer 4. Keine Minute gespielt. Andrei Svechnikov mit dem 1-0. Früh auch nach noch nicht mal 10 Minuten das 2-0 durch Jacob Slavin. Auch das ein Schuss. Markstrom gut, ja, aber den von Slavin, den muss er halten. Also er war, glaube ich, aus absolut spitzem Winkel. Ist für mich ein klarer Torwartfehler. Und dementsprechend das natürlich ein Knickbruch. Wenn es noch schlimmer kommen sollte, natürlich 42 Sekunden im zweiten Drittel von Spiel Nummer 4, Andrei Svechnikov mit einem Powerplay-Tor mal wieder. Es stand 3-0. Da muss ich sagen, hatte ich das Ding im Grunde abgehakt. Die Devils aber relativ schnell, Nico Hische mit dem 3-1, Timo Meier mit dem 3-2. Also da hat man schon gedacht, okay, oh Mensch, ne, können sie sich hier vielleicht doch nochmal zurückkämpfen zu Hause. Dann gab es auch eine Szene, die ja, so ein bisschen auch für Diskussionen gesorgt hat. Timo Meier im Duell mit Andrei Svechnikov. Die fahren in Richtung Tor. Svechnikov ja, schiebt so ein bisschen gegen Meier mit dem Schläger, schiebt ihn in Freddy Andersson rein. Man muss aber auch dazu sagen, dass Meier da jetzt, sagen wir es mal so, er versucht, vors Tor zu fahren. Das ist ja auch sein Job. Er ist ja auch ein Spieler, der da lebt, neben dem Tor. Also dementsprechend, beide gehen Risiko und Svechnikov da vielleicht auch ein bisschen zu viel, schiebt dann seinen Gegenspieler in den Torhüter rein. Andersson wird einmal unten am Bein, das wird ihm weggeschoben und er wird oben getroffen, also schon relativ hart auch. Auch wenn man sich das, glaube ich, von der Übertorkamera anguckt, da sieht man das schon, dass er da wirklich auch getroffen wird am Helm. Und der muss dann raus, Freddy Andersson. Die Szene war übrigens vor dem 3-2, also vor dem Tor von Timo Meier. Ihr könnt euch denken, wie begeistert Rod Brindamore war, dass er da dann Piotr Kochetkov reinbringen musste, der absolut schlechte Playoff-Statistiken hat. Ich glaube, Gegentorschnitt von über 4, die Fangquote unterirdisch. Und dann fällt natürlich das 3-2 auch passenderweise dann noch durch Timo Meier. Also auch etwas, wo man sagen muss, dass genau der, der den Nummer 1-Torhüter da rauskegelt, derjenige ist, der dann auch noch das Tor macht. Das ist dann natürlich nochmal so ein bisschen auch nochmal ne, Salz in der Wunde für die Carolina Hurricanes. Die reagieren aber gut, finde ich. Nach dem 3-2 fällt kein Tor mehr. Kochetkov ist da, wird da auch beschützt. Brent Burns mit seinem ersten Tor in den Playoffs 4-2 und Svechnikov hinten noch mit einem Empty Net Goal obendrauf 5-2. Es geht mit 3-1 zurück nach Raleigh und da habe ich so gedacht, okay, komm, die Nummer ist jetzt durch. Da werden die Carolina Hurricanes kurz einen Prozess machen, auch die Motivation eben. Dann dadurch, dass Freddy Andersson ja dann nicht drauf ist, nicht mit dabei ist in diesem Spiel, dass sie da eben auch sagen, okay, da müssen wir unseren Torhüter richtig beschützen, müssen da dafür sorgen, dass eben die New Jersey Devils gar nicht richtig zum Abschluss kommen. Dass Kochetkov da sehr, sehr gut auch eben beschützt wird. Ja, und was passiert? Das, womit sicherlich alle gerechnet haben, keine 10 Minuten gespielt. Mercer trifft, Meier trifft, Nosen trifft. 3-0-Führung, souveräne 3-0-Führung nach 9 Minuten 55 Sekunden für die New Jersey Devils. Absolute Überraschung für mich. Es war aber auch hoch verdient. Also wenn man sich auch die Statistiken anschaut, Expected Goals Wert 1,59 ist relativ hoch. Auch für so ein Drittel im Prinzip. Also da muss man schon sagen, es war jetzt auch erarbeitet, verdient. Aber was sie eben dann auch gemacht haben ist, und das ist zum einen ein Spiegelbild dessen, was die New Jersey Devils leisten konnten in dieser Saison, aber eben auch etwas, was ein bisschen für die Carolina Hurricanes spricht. Es steht 3-0, es geht in den zweiten Spielabschnitt und nach 5 Minuten 40 steht es 3-3. Taylor Hall mit seinem ersten Tor in den Playoffs, Jackson Blake mit seinem ersten Tor, Svechnikov wieder, der sehr, sehr gut war, vielleicht so der MVP der Serie für die Carolina Hurricanes. Ja, und dann hast du gedacht, okay, komm, 3-0, 3-3, Nummer ist durch. Keine zwei Minuten später wieder Nico Hischier mit dem 4-3. Sebastian Aho noch nach 32 Minuten mit dem 4-4. Absolut wilde ersten 35, 32, 33 Minuten. Und dann passiert erstmal lange nichts mehr, aber die Carolina Hurricanes waren das bessere Spiel, bessere Team in diesem Spiel. Erste Drittel, wie gesagt, komplett Devils, alles okay, 3-0 Führung. Dann musst du einfach länger die Führung halten. Also, dass sie so schnell Tor 1, 2 und 3 kassieren. Klar, sie machen das 4-3, aber trotzdem, da wussten die Hurricanes, die hatten Blut geleckt. Dann letzte Drittel, Hurricanes besser. Erster Overtime, Hurricanes besser. Und dann zweiter Overtime, da gibt es einen High-Sticking-Call gegen Dawson Mercer. Ist okay, der Call. Und dann 4 Minuten 17 in der zweiten OT, Sebastian Aho mit seinem dritten Tor in den Playoffs, das 5-4. Und die Serie insgesamt geht mit 4-1 an die Carolina Hurricanes. Hätte ein bisschen spannender sein können. Klar, Overtime-Game kann immer in beide Richtungen geben, aber trotzdem insgesamt die Serie, denke ich, verdient für die Carolina Hurricanes. Ich schaue auch nochmal drauf hier auf die Gesamtwerte in der Serie, wenn man sich das Ganze auch anschaut bei den Statistiken. Also sie waren, ich gehe mal durch, in Spiel Nummer 3, da hatten die Devils den besseren Wert, was Expected Goals betrifft. Aber ansonsten, wenn man jetzt zum Beispiel Spiel Nummer 4 nimmt, hatte ich gesagt 1,56 im ersten Drittel für die New Jersey Devils. Insgesamt aber 3,5 zu ungefähr 2,5, wenn man das mit Double OT nimmt. Also da sieht man schon deutlich, dass ab dem zweiten Drittel die Carolina Hurricanes das bessere Team waren in Spiel Nummer 5. Sie waren das bessere Team in der Serie und haben dann auch verdient jetzt die zweite Runde erreicht. Bei den New Jersey Devils würde ich sagen, wenn man so eine Schulnote hat, sagen wir mal 3, halbwegs gelungene erste Saison von Sheldon Keefe, natürlich auch mit vielen Verletzungen dabei, mit vielen Situationen. Sie hatten Glück, dass sie am Anfang so gut waren und dass sie da sich, glaube ich, relativ früh ein Polster erarbeitet haben. Und davon haben sie gezerrt und sie haben auch davon gezerrt, dass die anderen hinten einfach schlecht waren. In der Division, ich habe es ja auch schon erwähnt gehabt, die Devils waren ein Team, was so viele Punkte hatte wie das andere Wildcard-Team. Und zwar wie das zweite Wildcard-Team. Also die Montreal Canadiens hatten 91 Punkte, die New Jersey Devils auch 91. Und das zweite Wildcard-Team, die Ottawa Senators, die hatten 97, also 6 Zähler mehr als die New Jersey Devils. Da sieht man, glaube ich, schon, dass die Saison qualitativ nicht wirklich hochwertig war. Trotzdem musste die Playoffs erstmal erreichen. Ich glaube, Jacob Markström, auch wenn man jetzt das Spiel hier verloren hat, Jacob Markström hat ganz solide Playoffs gespielt. Er war einer der Gründe dafür, dass sie überhaupt ein Spiel gewonnen haben, dass sie Spiel 2, Spiel 5 relativ ausgeglichen gestalten konnten. Das war schon ein Verdienst von Markström. Und von daher, ja, denke ich, befriedigende Saison von der Schulnote her, aber eben auch nicht mehr für die New Jersey Devils und bei den Hurricanes. Da sehen wir dann auch die Playoff-Preview auf die nächste Runde. Die spielen nämlich jetzt gegen die Washington Capitals. Eine Serie, die es ja auch schon ein paar Mal gab, aber da schaue ich dann in der Vorschau auf diese Serie drauf. Ja, und dann nochmal kurz der Reminder. Die letzte Folge zu den Playoffs, die hatte ich aufgenommen, nachdem in allen Serien 2 Spiele absolviert waren. Die Serie, die am spätesten begonnen hat, das war die Serie zwischen den Florida Panthers und dem Tampa Bay Lightning. Und trotzdem sind wir jetzt hier in der ersten Folge über die Serien, die zu Ende sind. Und wir reden über den Vergleich zwischen Florida und Tampa Bay. Es stand 2-0 für die Florida Panthers. Die hatten die beiden ersten Spiele gewonnen auf relativ unterschiedliche Art und Weise. 6-2 war mehr so ein Romping, sage ich jetzt mal. Da waren sie sehr, sehr gut, auch offensiv. Run and Gun, da haben sie viele, viele gute Aktionen gehabt. Dann hatten wir dieses Spiel 2, wo es am Anfang auch zwei Riesenchancen gehabt, glaube ich, auf beiden Seiten. Dann aber relativ ruhige Partie, sehr defensiv geprägt. Torhüter-Schlacht im Prinzip 2-0 dann für die Florida Panthers. Aus diesem Spiel Nummer 2 heraus resultierte dann ein Spielsperre für Brandon Hagel für den Interference-Check gegen Barkov. Ja, das war ein Interference-Check. Er hat 5 Minuten im Spiel bekommen. Ich war ein bisschen erstaunt darüber, dass man da noch eine Sperre hinten draus gemacht hat. Also das war okay von der Strafe her, fand ich im Spiel. Ich weiß halt nicht, ob man da jetzt unbedingt nochmal 5 Minuten danach geben muss, aber eine Sperre geben muss plus die 5 Minuten. Aber okay, haben sie so entschieden. Ich will mich nicht beschweren darüber, dass das Department of Player Safety anscheinend einen Standard setzen wollte. So will ich es mal ausdrücken. Das ist nicht immer so und in dem Fall muss ich dann sagen, darf ich mich auch nicht beschweren. Ich bin ja häufig so, dass ich sage, Mensch, da hätte es ein Spiel mehr sein können, da hätte es strenger sein können. Jetzt haben sie mal streng ausgelegt. Okay, gut. Also, wir haben die Situation Spiel Nummer 3. Tampa Bay ohne Brandon Hagel. Tampa Bay muss gewinnen. Es ist ein Spiel in Fort Lauderdale und nicht in Tampa Bay zu Hause und Matthew Tkachuk trifft nach 2 Minuten und 43 Sekunden. Und das war schon so, boah, also jetzt könnte es wieder eine sehr, sehr kurze Serie werden aus Sicht von Tampa Bay. Aber, das muss man sagen, der Lightning, John Cooper und seine Jungs, die haben sehr gut zurückgeschlagen. Braden Point noch im ersten Drittel mit dem Ausgleich. Nick Paul mit der Führung im zweiten Spielabschnitt. Sehr früh Jake Günzel nach 21 Sekunden. Er war übrigens derjenige, so insgesamt bester Spieler, würde ich fast sagen, bei Tampa Bay. Und Luke Glendening noch mit dem Insurance-Goal und nachher sogar noch von Anthony Cirelli in Empty-Net-Goal obendrauf. Ein vergleichsweise deutliches 5-1 und vor dem Empty-Net-Goal von Cirelli, beziehungsweise in dem Prozess, gibt es einen heftigen Check von Matthew Tkachuk gegen Jake Günzel. Der Puck ist lange weg, der Check ist hart, der Check ist spät, der Check ist für mich vergleichbar mit dem Check, den Hagel gefahren hat. Für mich ein absoluter Standard, den sie da gesetzt haben. Und natürlich könnt ihr euch denken, was passiert? Nichts. Es gibt keine Sperre für Matthew Tkachuk. Es gab die 5 Minuten, meine ich, in dem Spiel. Übrigens auch ganz interessant, dass sie jetzt gerade keine Strafen, aber das ist nicht euer Problem. Hier auf der Seite, wo ich gerade bin, werden zwar angezeigt, dass da eine Strafe war, aber nicht wie viele Minuten. Ist natürlich auch schon mal schlecht. Auf jeden Fall ist es so, Matthew Tkachuk bekommt keine Sperre und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, was soll das? Also erst setze ich einen Standard, der ist relativ streng und dann sage ich, nee, Moment mal, also der Standard, ja, das war jetzt spät, der Spieler ist nicht verletzt, also Günzel ist dann auch gleich wieder aufgestanden und so weiter. Ich habe schon so oft gesagt, es geht mir dermaßen auf die Nerven, dass sie dann immer sagen, ja, Injury on the play. Das ist vollkommen egal. Ich kann es nur jedes Mal sagen, ich kann einem Spieler mit dem Schläger auf den Kopf hauen und dem passiert gar nichts. Und ich kann einen relativ leichten Hit haben und der fällt monatelang aus. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Natürlich wird die Wahrscheinlichkeit durch einen harten und durch einen irregulären Check oder was auch immer erhöht, dass mein Gegner sich verletzt. Aber die Tatsache, dass er sich verletzt, hat nichts und darf nie etwas mit der Sperre zu tun haben, fand ich wieder absolut schlecht, nachdem sie einmal eine gute Aktion gemacht haben, richtig schlecht vom Department of Player Safety nach diesem Spiel 3. Und was passiert? Wir haben Spiel Nummer 4. Brandon Hagel ist wieder mit dabei und das wissen auch die Florida Panthers. Und bei jeder Gelegenheit wird Brandon Hagel gecheckt und das Ganze geht so weit, dass Aaron Ekblad ihm einfach mal kurz seinen Oberarm, seinen Ellbogen ins Gesicht zieht. Check to the head, klar zu erkennen. Ich weiß auch da wieder nicht, was der Schiedsrichter beruflich macht, der da mit dabei ist. Wenn ihr euch das Ganze anschaut in der einen Einstellung, die ist von der anderen Seite von der Tribüne und da sieht man den Schiedsrichter. Wenn ihr euch das, wer das vielleicht bei YouTube mal verlinken, wenn ihr euch das anschaut, der Schiedsrichter, der hat auch eine Nummer mit der Nummer 2, der schaut die ganze Zeit auf diese Szene. Da sind zwar 2 Spieler dazwischen, das Marchand dazwischen, ich weiß nicht, wer das bei Tampa Bay ist. Der Schiedsrichter schaut die ganze Zeit auf diese Szene. Er sieht, dass Aaron Ekblad Brandon Hagel trifft. Er sieht auch, dass er ihn hoch trifft. Das kannst du gar nicht verpassen. Wenn du da hinguckst, siehst du, dass oben Kontakt ist. So, Brandon Hagel bleibt liegen, ist visibly shaken, fällt auch noch mit dem Kopf unten aufs Eis. Jetzt kannst du natürlich sagen, als Schiedsrichter denkst du, naja, der fällt vielleicht aufs Eis und deswegen hat er sich wehgetan. Aaron Ekblad schaut diesen Schiedsrichter übrigens auch noch an. Auch das sieht man in der Einstellung, in der Zeitlupe. Der weiß hundertprozentig genau, was er da gerade gemacht hat. Das ist so ein Blick so, hoffentlich macht er jetzt nichts, der Schiri, hoffentlich hebt er jetzt nicht den Arm. Und was macht der Schiri? Nichts. Und die Kollegen in Nordamerika haben gesagt, aus der anderen Einstellung von hinten sieht man es viel deutlicher. Das ist richtig, dass man es da noch deutlicher sieht. Aber allein die Tatsache, dass dieser Schiedsrichter da 5 Meter daneben steht, die ganze Zeit auf die gesamte Entwicklung der Szene schaut und dann nicht auf die Idee kommt, das Einfachste zu machen, was er machen kann, 5 Minuten zu callen und zu sagen, pass mal auf, das sah irgendwie komisch aus, da ist einer verletzt, wir schauen uns das Ganze mal an. Er würde 5 Minuten Strafe aussprechen, Ekblad sitzt kurz auf der Strafbank, dann schaut man sich das Ganze an in der Zeitlupe, erkennt, war es ein Foul, war es kein Foul, wie schwer war es, gibt es 5, gibt es 2, gibt es gar nichts. In dem Fall hätte es ganz klar 5 gegeben, es hätte auch eine Spielsperre für Ekblad normalerweise gegeben, also eine Spieldauer und das Thema wäre erledigt gewesen. Das machen sie nicht. Das ganze Spiel war extrem hart. Wir haben dann noch von Mikola einen Check, der dann für diesen Check auch rausgeht, zu Recht auch rausgeht aus der Partie, ein Bandencheck. Auch da eben wieder vollkommen drüber in der Szene und es ist, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie man da als Schiedsrichter das nicht erkennen kann oder auf die Idee kommt, selbst wenn ich das nicht sehe in Live, da nochmal drauf zu gucken. Erschließt sich mir nicht. Und auch da muss ich ganz ehrlich sagen, dann nervt es mich danach auch wieder extrem, dass die NHL dann nicht sagen kann, pass mal auf, Leute, Missed Call, das hätte so laufen müssen. Wir werden unseren Schiris das sagen. Im Zweifel lieber mal einen 5er geben, um sich das Ganze in Ruhe anzuschauen. Die Spiele sind so wichtig, diese Treffer sind so wichtig, die Spieler sind so wichtig. Das sollte man dann schon machen. Und natürlich kann man sich darüber aufregen, ja, schon wieder ein Review. Ja, aber ich will es doch richtig haben. Ich möchte doch, dass da richtige Entscheidungen getroffen werden. Und wenn ich einen Standard setze, dann sollte es irgendwann auch besser werden. Aber nochmal zurückzukommen zu der Strafe für Hagel. Der Standard, der da gesetzt wurde, wurde direkt im nächsten Spiel bei Matthew Tkachuk nicht eingehalten, auch nicht nach dem Spiel. Der wurde jetzt nicht eingehalten bei Ekblad während des Spiels. Also auch da wieder unfassbar. So, zum Spiel, zum Sportlichen. Anton Lundell, 2. Drittel, die Führung für Florida. Auch da denkt man wieder, Mensch, jetzt geht's in Richtung Florida, jetzt kippt die Partie. Aber Tampa Bay mit einem Ausgleich nach 12:21 und 11 Sekunden später mit dem 2:1. Und wenn man John Cooper sonst immer richtig cool sieht, den Coach von Tampa Bay, in dem Fall komplett steil gegangen, super gejubelt da, hat sich richtig gefreut, Emotionen gezeigt. Und sie führen mit 2:1. Und plötzlich, hey, könnte 2:2 stehen in der Serie, wieder eine ganz andere Nummer. Allerdings, Florida macht sehr viel Druck. Und natürlich, und das ist eben auch der Punkt, man kann jetzt darüber diskutieren, ob sie in der Strafe für Aaron Ekblad ein Tor gemacht hätten oder nicht. Jetzt kommt aber das letzte Drittel, 16 Minuten 13 gespielt. Wer macht den Ausgleich? Aaron Ekblad. Hätte nicht mehr auf dem Eis sein dürfen. So, bitter, bitter für Tampa Bay. Es steht 2:2 und 11 Sekunden später Seth Jones mit seinem ersten Tor in den Playoffs. Das 3:2, Carter Verhaeghe mit seinem ersten Tor auch in den Playoffs mit einem Empty Net Goal obendrauf. 4:2 Sieg in Spiel Nummer 4, 3:1 Serienführung für Florida und einfach eben auch ein Spiel, wo du sagen musst, die Schiedsrichterentscheidung hat einen riesigen Einfluss auf den Ausgang dieser Partie gehabt. Ganz einfach. Und dann können Batman und wer auch immer erzählen, was sie wollen. Das ist dann schlecht. Ich habe mich, glaube ich, in der letzten Folge gefreut, dass wir keine Kontroversen mit den Schiedsrichtern hatten. Hier hatten wir sie. In der kompletten Serie, die war hart, die war teilweise drüber und die NHL hat zu spät und für mich nicht durchgängig genug und auch nicht klar genug da eingegriffen. Und dementsprechend ist die Serie durch Schiedsrichterentscheidungen mit beeinflusst worden. Für mich ganz klar. Spiel Nummer 5. Tampa Bay mit dem Rücken zur Wand. Sie müssen diese Partie gewinnen. Sie müssen dafür sorgen, dass sie wieder zurück nach Fort Lauderdale kommen, beginnen sehr, sehr gut. Gonsalves mit dem 1:0, 2:33 gespielt, aber Verhaeghe einmal getroffen, jetzt schon wieder. Powerplay-Tor für ihn, 1:1. Anton Lundell mit dem 2:1. Ach, übrigens, vorher noch erwähnt, Aaron Ekblad wurde für 2 Partien gesperrt. Ja, ganz schön, ganz nett. Ist im Prinzip, die eine Partie ist dafür, dass er in dem Spiel 4 nicht vom Eis geflogen ist und die zweite Partie ist die eigentliche Sperre. Kommt halt zu spät, so. Bringt Tampa Bay in dem Fall auch nichts. Okay, Anton Lundell mit dem 2:1, Nick Paul aber mit dem Ausgleich im ersten Drittel 2:2. Wieder so ein bisschen so ähnlich wie Partie Nummer 1, bisschen Run and Gun. Frühe Führung im zweiten Drittel durch Barkov, auch für ihn. Erste Tor in den Playoffs. Jake Günzel, wie gesagt, bester Spieler für mich auf Seiten von Tampa Bay. Nochmal mit dem Ausgleich, 3-3. Aber dann Sam Bennett mit dem 4-3 an Eto Lustarinen nach Vorlage von Marchand. Der hatte ein richtig gutes Spiel, Nummer 5 mit dem 5-3 im letzten Drittel. Und dann Sam Reinhardt nochmal mit einem Empty-Net-Goal. Und auch wenn man sich die Torschützen anguckt, das ist eben genau der Vorteil, den Florida hat. Verhaeghe, Lundell, Barkov, Bennett, Lustarinen und Reinhardt. Dazu Marchand mit, glaube ich, 2 Vorlagen in der Partie. Matthew Tkachuk mit einem Assist und so weiter. Sie sind unfassbar tief besetzt, die Florida Panthers. Sehr, sehr gut unterwegs. Alle Reihen und sehr hart. Alle können scoren. Und das ist dann etwas, was gegen Tampa Bay den Ausschlag gegeben hat. Ich will nicht bei allem, was ich jetzt getippt habe, sagen, ich habe das vorher alles gewusst. Das ist viel Zufall, dass mein Bracket im Moment noch perfekt in Anführungsstrichen ist, zumindest was die Teams betrifft, die weiterkommen. Ich habe gesagt, Florida ist eine Nummer zu groß noch für Tampa Bay. Das hat sich gezeigt. Es sind leider nur 5 Spiele gewesen. Wie gesagt, großen Anteil für mich dabei auch bei den Schiedsrichtern. Und damit ist der Machtwechsel jetzt endgültig komplett. Wir hatten das ja schon die letzten Jahre. Tampa Bay, so der große Bruder immer, 3 Jahre hintereinander im Stanley Cup-Finale. Auch früher haben wir schon Stanley Cup gewonnen vor dieser Ära. Und Florida hat da immer so ein bisschen auch neidisch rübergeschaut. Dann haben sie zum ersten Mal gewonnen vor ein paar Jahren. Den Vergleich jetzt letztes Jahr auch, haben die Meisterschaft gewonnen. Und jetzt ist es wirklich so, die sind einfach eine Nummer zu groß. Das hat John Cooper auch nach der Serie gesagt. Auch vollkommen verdienter Erfolg insgesamt in der Serie. Sie haben auf verschiedenste Wege gewonnen. Wie gesagt, wenn man sich auch die Spiele anguckt, das erste war wild, das zweite war ein Torhüterduell. Spiel 3 haben sie verloren. Spiel 4 war diese wilde Schlagabtausch, beide Teams jeweils mit 2 Toren in 11 Sekunden. Das war auch etwas, wo du Momentum-Swings sozusagen hattest in einer Partie hin und her. Das haben sie alles geschafft und jetzt das letzte auch wieder. Ein Spiel, wo Tampa gar nicht so schlecht gespielt hat, wie gesagt, auch 3 Tore. Aber wenn das dann nicht reicht und wenn du immer wieder zurückkämpfen musst und immer wieder dann ein Tor kassierst durch eine andere Reihe, durch einen anderen Spieler, dann ist das sehr frustrierend, glaube ich, auch für Tampa Bay da. Und ich finde, verdient weitergekommen, Florida. Aber eben so ein kleiner Makel auf dieser Serie, weil da vieles drüber war und weil die NHL da eben ja nicht so reagiert hat, wie ich mir das vorgestellt hätte. Heißt also, wir haben 3 Teams weiter, die ersten 3, und das sind alles 3 Teams aus der Eastern Conference, allerdings auch nicht weiter überraschend, denn zwischendrin standen da alle Serien 3-1 und im Westen standen alle Serien auf 2-2. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir da im Osten eben Teams haben, die schnell weiterkommen, war sehr, sehr hoch, und wir haben alle 3 Serien in 5 Spielen. Nochmal, eine Serie wird dann sein in Runde 2, die Washington Capitals mit Heimrecht gegen die Carolina Hurricanes und die Florida Panthers. Die warten da drauf, ob sich Toronto durchsetzt, dann hätte Toronto Heimrecht, oder aber ob sich die Ottawa Senators tatsächlich durchsetzen und die Serie noch drehen, dann wäre es so, dann hätte Florida Heimrecht in der zweiten Runde. Das war mein kleiner feiner Überblick über die Teams, die schon weiter sind. Wenn ihr Fragen habt, sehr, sehr gerne info@sportpassion.de, @lars_mar. Das ist die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Und da könnt ihr sehr, sehr gerne euch melden. Social Media Kanäle, Sportpassion suchen, findet ihr mich. Ansonsten natürlich nochmal der Hinweis, wenn ihr möchtet, unten in den Shownotes könnt ihr das Ganze sehen. Da ist die Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen über PayPal, über Steady. Könnt ihr mit in den Topf mit einzahlen, wenn euch das Ganze gefallen hat, auch sehr, sehr gerne bewerten, sehr, sehr gerne weitersagen. Da freue ich mich extrem drüber. Für hier und jetzt, für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.